Ja, du bist gut. Das war ein schönes Lied zum Abschluss und ich denke, das greifen wir gleich mal auf. Dreht euch mal um, sagt mal euren vorderen Hinterleuten, euren Nachbarn mal einen guten Morgen. Sagt ihnen, dass Gott gut ist zu ihnen. Genau. Im Herbst, wenn alles ein bisschen so müde ist, dann müssen wir ein bisschen aufwachen. Ja, wir sind ja in unserer Reihe des verlorenen Sohnes. Die Technik da oben möchte ich nochmal bitten, dass ihr, das ist schön, wenn ihr meinen Kopf immer so hell erstrahlen lasst, aber genau, dass ihr ein bisschen gnädiger mit mir seid. Danke. Was für ein Vater. Vater und Sohn, das ist ja ein Thema, das uns, egal ob Mann oder Frau, immer wieder bewegt. Vielleicht hat deshalb dieses Lied von Cat Stewart Sohn, Stephen Sohn Erfolg gehabt. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's a fault, there's so much you have to know, find a girl, settle down, if you want, you can marry, look at me, I am old, but I'm happy. Es ist nicht an der Zeit, was zu verändern. Junge, beruhig dich erstmal und mach langsam. Du bist noch jung, das ist dein Problem. Du musst noch so viel lernen. Such dir ein Mädel, wird es sesshaft, dann kannst du heiraten, wenn du willst. Schau mich an, ich bin alt und glücklich. Ob das die Zuhörer im Hinterkopf hatten, als Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählte? Ob der eine oder andere Zuhörer vielleicht diese Erfahrung selbst gemacht hatte, dass da ein Vater war, der sagte, Junge, dein Problem ist, du bist noch zu grün hinter den Ohren. Hör auf mich, ich weiß, wie das Leben funktioniert. Du hast keine Ahnung, also mach es so wie ich. Ganz sicher ist das eine Erfahrung, die in dieser Welt immer wieder gemacht wird. Väter und Mütter, die es ihren Kindern schwer machen. Eltern, die nicht loslassen können. Denen es total schwerfällt, das Erwachsenwerden der Kinder zu akzeptieren. Aber der Vater, von dem Jesus erzählt, war anders. Er hat den Sohn nicht versucht zu halten. Der Vater, von dem Jesus erzählt, gibt dem Sohn Freiheit. Und der Sohn nutzt diese Freiheit. Ziemlich brutal. Er zieht los, aber das auch ein für alle Mal. Er trennt sich vom Vater. Er entfernt sich vom Vater komplett und sie verlieren sich aus den Augen. Eltern und Kind getrennt, ohne Kontakt zueinander, auch das ist eine Wirklichkeit, die es in dieser Welt wohl sehr oft gibt. Ernest Hemingway erzählt dazu folgende Geschichte. Da war solch ein Junge, der gegen seinen Vater rebellierte. Die beiden entfremdeten sich, es kam immer und immer wieder zum Streit und irgendwann wirft der Vater den Sohn aus dem Haus. Die beiden leben viele Jahre ohne Kontakt, keiner weiß mehr etwas vom anderen. Nach Jahren der Bitterkeit beruhigt sich der Zorn des Vaters. Er beginnt nach ihm, Paco heißt der Sohn, beginnt nach Paco zu suchen, aber er findet ihn nicht. Und dann annonciert dieser verzweifelte Vater in einer Madrider Tageszeitung folgendes. Paco, alles ist vergeben. Komm und treff mich bei der Redaktion dieser Tageszeitung morgen um 9 Uhr. Ich liebe dich, dein Vater. Und dann erzählt Ernest Hemingway, was passiert. Paco kommt. Aber nicht nur ein Paco kommt. An diesem Morgen versammeln sich 600 Pacos dort auf dem Platz. Was Hemingway damit zum Ausdruck bringt, ist, die Welt ist voll von Männern und Frauen, die mit ihren Vätern und sicher auch mit ihren Müttern unversöhnt sind. Voll von Männern und Frauen, die sich nach der Versöhnung mit den Eltern sehnen. die Geschichte zeigt auch, da waren 600 Männer, die haben sich danach gesehnt. Einer findet dann den Vater. Aber 599 bleiben mit ihrer Sehnsucht alleine, weil ihr Vater eben nicht gekommen ist. Was muss passieren, damit Versöhnung geschehen kann? Vor allem in dieser tiefsten Dimension, in dieser Sehnsucht nach Versöhnung mit den Eltern, die aus meiner Sicht viel tiefer geht als das, was die eigenen Eltern, die leiblichen Eltern betrifft. Der Vater im Gleichnis war ja anders als der Vater von Paco. Er achtet die Grenze des Sohnes, er gibt ihm Freiheit und dennoch kommt es zur Trennung. Der Sohn geht, er macht sein Ding und muss feststellen, ohne den Vater lande ich letztlich bei den Schweinen. Wir hatten dies in der letzten Predigt gehört, ich will nur kurz darauf zurückgreifen. Da heißt es in Lukas 15, Abvers 17, da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf. Der Sohn ist ehrlich. Jetzt endlich hat er den Mut, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Und dann sieht er, dass es ihm wirklich schlecht geht. Er sagt, ich verderbe hier, ich gehe hier kaputt. Und dann kommt die Sehnsucht, ich will zurück zu meinem Vater. Aber dann kommt auch etwas sehr Wichtiges. Dann kann er sagen, ich bin es. Ich habe Verantwortung für mein Leben, ich bin schuld. Es waren nicht die Umstände, es war nicht mein Bruder, der mich vielleicht genervt hat, die Arbeit, die mir zu viel war. Es waren auch nicht hier die Leute in der Fremde, dass es mir so schlecht geht, die mich haben fallen lassen. Nicht sonst irgendetwas. Ich bin schuld. Das ist die große Herausforderung des Lebens. Der Mut zur Ehrlichkeit. Einmal Schluss machen mit allen Ausreden, mit der Suche nach mildernden Umständen. Die gibt es immer. Es gibt immer eine Erklärung dafür, dass wir so gehandelt haben, wie wir handeln. Aber als der Sohn den Mut hat, dies einzugestehen, kann der nächste Schritt kommen. Und dann macht er sich auf den Weg nach Hause. Wie mag das wohl gewesen sein? Wie viele Jahre liegen zwischen dem Abschied und dem Heimweg? Das sagt uns die Bibel nicht. Wird der Vater überhaupt noch leben? Wird er ihn erkennen? Ist er bereit, ihn zumindest als Knecht anzustellen? Ist das nicht schon zu viel erwartet? Ich überlege mir, wie der Sohn wohl ausgesehen hat. Lasst uns ihn anschauen, als er auf diesem Weg nach Hause ist. Er war ja gerade noch bei den Schweinen. Könnt ihr euch vorstellen, wie er aussieht? Abgemagert, dreckig von oben bis unten, die Kleider aufgebraucht, zerfetzt. Und wisst ihr, wie man riecht, wenn man den ganzen Tag unter Schweinen lebt? Schwein, für jeden Juden ist das ein Ekel, weil es ein unreines Tier ist. Wenn man damit in Berührung kommt, macht man sich unrein. Geht es dem jungen Mann wohl auf seinem Heimweg? Ich denke, da war sicherlich einerseits die Hoffnung, dass es einmal anders werden kann, vielleicht sogar die Freude, Vorfreude auf zu Hause, aber ganz sicher war da auch Angst und Zweifel. Wird der Vater ihn überhaupt noch ansehen? Welche Vorhaltungen wird er ihm machen? Habe ich doch gleich gewusst, dass es so kommt. Wird er sehr enttäuscht sein? Wird er ihn vielleicht verachten, ablehnen? Eines ist klar, umso näher der Sohn der Heimat kommt,
umso stärker werden diese Gedanken und sehr wahrscheinlich kam dann irgendwann einmal der ganz natürliche Impuls, mach es nicht. Das kann nicht gut gehen. Bleib stehen. Kehr um. Lass es bleiben. Und der Vater? Natürlich freuen wir uns als Väter, als Mütter, wenn Kinder zu uns kommen, aber ist das immer so uneingeschränkt der Fall? Kinder können wehtun, Kinder können verletzen. Dieser Sohn hatte den Vater für tot erklärt. Er hat das hart verdiente Geld der Familie einfach verplempert. Er hat auch mit seinem Verhalten die Ehre der Familie beschmutzt. Er hat diese Familie öffentlich blamiert. Sie sind ein Spott geworden. Er hat den Vater tief verletzt. Kinder können tief, sehr tief verletzen. Wie wird der Vater reagieren? Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und lasst uns fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich möchte euch heute 5 Punkte weitergeben. Ein erster, als er noch weit entfernt war. Das ist der Punkt, wo es spannend wird, wo der Sohn zum ersten Mal wieder den Hof sieht. Vielleicht sieht er dort unten den alten Mann am Hoftor stehen. Dann stockt es in ihm. Er ist noch weit genug entfernt, um umzudrehen, es sich noch einmal zu überlegen und zu sagen, es ist doch dumm, was ich hier tue. Der Vater kann mich nicht mehr wollen. Das kann nicht mehr gut gehen. Mindestens muss ich schauen, dass ich vorher noch meine Situation etwas ändere. Anständige Kleidung, ein bisschen Geld verdienen, noch irgendwie beweisen, dass ich doch ein guter Kerl bin, dass ich nicht alles verkehrt gemacht habe. Er ist noch weit genug. Der Vater könnte sich denken, na, komm mal angeschlichen, duck dich. Genau richtig so. Geh du diesen Gang nach Canossa, recht so, dass du dich fürchtest. Aber die Geschichte zeigt, der Vater hatte eine ganz andere innere Haltung. Da heißt es zweitens, der Vater sieht ihn, als er noch weit entfernt ist. Warum sieht er ihn? Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht bei dieser Geschichte, warum der Vater ihn wohl in diesem Moment sieht? Warum erzählt uns Jesus, dass der Vater ihn schon von ferne, als er noch weit weg war, gesehen hat? Offensichtlich hat dieser Vater doch nach ihm Ausschau gehalten. Offensichtlich hat er schon lange auf diesen Moment gewartet. Wisst ihr, die Geschichte vom verlorenen Sohn ist auch immer die Geschichte vom wartenden Vater. Von dem Vater, der Abend für Abend dort an diesem Hoftor steht. Jeden Abend schaut er, ob der Sohn nicht vielleicht doch zurückkommt. Er schaut in die Ferne und er hofft. Und er hat es nie aufgegeben in all den Jahren. Jetzt ist der Moment gekommen und was sieht der Vater da? Einen Sohn, über den sich ein Vater sicher nicht freuen kann. Das müssen wir festhalten. Das war kein schöner Anblick. Dieser Sohn sieht aus wie Sau. das ist zum Schämen. Wenn das die Nachbarn sehen, sie werden für immer ein Gespött sein. Dieser Sohn hat ihn zutiefst enttäuscht und jetzt kommt er zurück. Und jetzt zeigt uns der Text etwas ganz Irres. Es jammert ihn. Gott jammert es. Das bricht ihm das Herz, diesen Sohn so zu sehen. Und wisst ihr, das ist das, was die Bibel an so vielen Stellen sagt. Das ist Gottes Grundhaltung, Erbarmen, Jammern. Das dreht ihm wörtlich, steht da, die Eingeweide um. Und so steht es an vielen Stellen in Gottes Wort. In Richter 10, 16, da heißt es, und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Herrn. Da jammerte es ihn, dass Israel so geplagt wurde. Jona 4, 11. Da sagt Gott, und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch so viele Tiere. Gott jammert es. Matthäus 9, 36. Und als er nämlich Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Paulus bringt es in Römer 9, Vers 16 dann auf den Punkt. Er sagt, entscheidend ist also nicht, wie sehr sich jemand anstrengt und müht. Entscheidend bei deinem Weg zu Gott ist nicht, wie du dich reinhängst, dass du es Gott irgendwie beweisen willst. Dieser Sohn konnte Gott nichts mehr beweisen, dem Vater nichts mehr beweisen, aber dann heißt es, sondern, dass Gott sich über ihn erbarmt. Das ist gute Nachricht an diesem Morgen, die ich euch so gerne ausrichte von diesem Vater. Entscheidend ist nicht, wie sehr ihr euch anstrengt und müht, sondern dass Gott sich über euch erbarmt. Jeder Mensch, der zu Gott gefunden hat, hat ja so seine ganz eigene Jesus-Geschichte. Der Weg jedes Einzelnen zu Gott ist immer unterschiedlich. Ich liebe diese Jesus-Stories. Aber wisst ihr, eines ist immer gleich. Da ist dieser Gott, der Erbarmen hat. Und der das tut, was wir im nächsten Punkt sehen. Viertens, er läuft ihm entgegen. Noch immer ist er der Sohn weit entfernt. Noch immer könnte er umkehren. Und jeder Schritt, den er jetzt auf den Vater zugeht, den er jetzt auf die Heimat zugeht, wird ein schwerer Schritt. Das Herz rast. Die Schritte stocken. Kann er es wirklich wagen? Wird er nicht wieder Schande über sein Vaterhaus bringen? Wird es nicht wieder am Ende genauso werden? Und dann passiert etwas, von dem jeder Jude, jeder Orientale sagen würde, nein, nein, Jesus, so ist das nicht passiert. So läuft das bei uns nicht. Jesus erzählt hier etwas, was damals völlig undenkbar war. Da heißt es, der Vater rennt ihm entgegen. Wisst ihr, das tut ein Orientale nicht. Das gibt es nicht. Grundsätzlich war klar, ein alter Mann rennt im Orient nicht. Bestenfalls schreitet er. Und schon gar nicht würde er einem Jüngeren entgegenrennen. Nein, er bleibt stehen. Er wartet, bis der Jüngere auf ihn zukommt. Das war in dieser Kultur völlig klar. Der Ältere bleibt stehen und wartet auf den Jüngeren. Das hat nichts mit Abstand zu tun. Das war einfach nur Kultur. So wie keiner von euch jetzt die Schuhe auszieht und die Beine beim Nachbarn auf den Stuhl legt, so war es damals klar, ein älterer Mann würde nicht einfach losrennen. Dieser Vater ist anders. Er rennt dem Sohn entgegen. An dem Punkt, als es dem Jungen zu schwer wird, als der Junge fast keinen Schritt mehr gehen kann, da rennt ihm der alte Vater entgegen. Er setzt sich einmal in diesen Jungen hinein. Was löst das in dir aus, wenn du voller Angst fragst, kann ich es wirklich wagen, zu ihm zu kommen? Wird er mich nicht ablehnen? Und dann rennt dir der Vater entgegen. Wow. Das allein ist doch ein Zeichen dafür, er lehnt dich nicht ab. Dann kommt der Moment, wo es noch einmal ganz eng wird. Als der Vater diesem Sohn wirklich gegenübersteht, stellt euch das Bild vor. Jetzt ist alles offenbar. Jetzt riecht der Vater, was beim Sohn los ist. Er stinkt wie Schwein. Für jeden Juden wäre jetzt klar gewesen, Abstand. Du verunreinigst dich. Wenn du mit diesem Menschen Kontakt hast, verunreinigst du dich. Das Allernormalste wäre jetzt gewesen, Junge, schön, dass du da bist, aber bitte erst einmal in die Wanne, dann treffen wir uns wieder. Aber was macht der Vater? Ein fünfter und letzter Gedanke. Er fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Was dieser Vater tut, ist etwas völlig anderes, als jeder Zuhörer erwarten konnte. Wir dürfen diese Geschichte bitte nie abhaken nach dem Motto, kenne ich schon. Diese Geschichte müssen wir immer wieder neu dicht an uns heranlassen. Uns vor Augen halten, was hier passiert. Das Schönste für mich ist, wer erzählt diese Geschichte? Es ist der Mensch, der den Vater am besten kennt. Der Mensch Jesus. Aber noch mehr. Es ist Gott. Gott selber in Jesus Christus erzählt uns diese Geschichte. Er. Und nur er durfte so etwas behaupten. Er kann sagen, seht her, so ist der Vater. Heute Morgen darf ich euch das ausrichten. Seht her, so ist der Vater. Unglaublich. Später wird der Jünger Johannes sagen, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Wisst ihr, das gilt immer. Immer. Als du geboren wurdest, noch überhaupt keine Ahnung hattest, dass es überhaupt Gott gibt, er hat dich schon geliebt. Egal, ob du dich von ihm entfernt hast oder auf dem Weg zurück zu ihm bist, er hat dich schon zuerst geliebt. Heute Morgen, als du aufgestanden bist, bevor du noch irgendeinen Gedanken denken konntest, er hat dich zuerst geliebt. Egal, was die Woche kommen wird. Er hat dich immer schon zuerst geliebt. Er, der Vater, liebt dich. Und er wartet auf dich und er freut sich darauf, wenn er dir wieder sagen darf, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wie oft laufen wir auch vor Gott davon? Wie oft gehen wir eigene Wege? Kennst du das? Ich kenne das. Und wie oft schleichen wir uns dann herum und trauen uns nicht zum Vater zurück. Es ist ja wahr, der Vater ist heilig. Und es ist total unglaublich, was uns hier berichtet wurde. Total unglaublich, dass er uns so nahe kommt. Aber es ist genau das, wonach sich der Vater sehnt. Dass wir uns aufmachen, immer wieder neu zurück zum Vater. Dann rennt er uns entgegen, streckt die Arme weit aus und er freut sich auf diesen Moment, wo er dich in die Arme nehmen darf und wo er dir die Würde des Sohnes, die Würde der Tochter zusprechen will. Du, das ist das Beste, was dir im Leben nur passieren kann. Wenn er dich wieder neu in die Arme nimmt, wenn er dich ans Herz drückt und wenn er dir sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Schön, dass du da bist. Wie ist das wohl heute Morgen bei dir? Wo stehst du? Bist du weit von ihm entfernt? Bist du vielleicht sogar auf einem Weg, der noch weiter von ihm weggeht? Ist dir gar nicht so wirklich bewusst, wo du stehst? Bist du die letzten Tage und Wochen vielleicht einfach so durchs Leben gerannt und hast ihn ganz vergessen? Bist du auf dem Weg zu ihm hin? Oder bist du direkt bei ihm, in seiner Gegenwart, in seinen Armen? Eines gilt auf jeden Fall. Er steht hier mit ausgebreiteten Armen an diesem Morgen und er sagt, ich freue mich, wenn du kommst. Wenn du in meine Arme kommst, wenn ich dich wieder ans Herz drücken darf. Und wir wollen jetzt einen kurzen Moment der Stille haben. Und wenn das für dich gilt, wenn du sagst, das will ich, ich will ganz bei diesem Vater sein, dann sag ihm das jetzt. Du musst dazu keine großen Worte machen. Sag ihm das in der Stille, ganz für dich persönlich. Sag, ja, Vater, das soll für mich gelten. Ich will in deiner Gegenwart leben. Wir sind einen Moment still und danach möchte ich für dich beten. Danke, Vater, dass es gilt, dass du mit ausgebreiteten Armen auf uns wartest, dass du uns so gern in deine Arme schließt und dass du an diesem Morgen uns zusprechen willst, dass du uns lieb hast. Und wir wollen uns vertrauensvoll jetzt in deine Arme geben. Hilf uns, dass wir es glauben können, dass deine Gnade reicht. Das, was du für uns getan hast. Und danke, dass wir in deiner Gegenwart dann immer mehr und mehr die Menschen werden dürfen, die du gedacht hast.